Sheryl Sandberg. Lean In. Frauen und der Wille zum Erfolg. Frauen in den westlichen Industrieländern sind heute in Bezug auf ihre Rechte und Freiheiten besser dran als je zuvor. Und das verdanken sie vor allem der Frauenbewegung des vergangenen Jahrhunderts. Doch auch wenn auf den ersten Blick der Eindruck entsteht, der Kampf für Gleichberechtigung sei gewonnen, bleibt weiterhin viel zu tun. Nirgends wird die Ungleichheit der Geschlechter so deutlich wie in Führungspositionen. Nur 20% der Parlamentssitze weltweit werden von Frauen besetzt und nur 4% der Fortune 500, der umsatzstärksten Unternehmen der USA, haben eine Frau an der Spitze. Diese Zahlen sind verblüffend, da Frauen im akademischen Bereich im Durchschnitt bessere Leistungen erbringen als Männer. 57% aller Bachelorabschlüsse und 60% aller Masterabschlüsse werden in den USA an Frauen vergeben. Doch diese Flut hochqualifizierter Frauen kommt auf ihren Weg durch die Arbeitswelt nur als kleines Rinnsal auf der Führungsebene an. Ein Grund dafür sind Geschlechterstereotype. Von Frauen wird nicht erwartet, dass sie ehrgeizig oder karriereorientiert sind, und sind sie es doch, gelten sie als herrschsüchtig und unweiblich. Diese wirkungsmächtigen Rollenklischees verinnerlichen Frauen schon seit ihrer frühen Kindheit und mäßigen ihretwegen nicht selten ihre Karriereziele. Sheryl Sandberg ist als Geschäftsführerin von Facebook eine der erfolgreichsten Frauen der Welt. Sie erklärt, wie sie das geschafft hat und was Frauen und Männer tun müssen, um Geschlechterungleichheit zu überwinden. Blink Nummer 1. Trotz enormer Fortschritte sind wir von einer Gleichstellung der Geschlechter noch weit entfernt. Obwohl es in den letzten Jahrzehnten immer mehr Frauen in Führungspositionen geschafft haben und ihnen theoretisch dieselben beruflichen Wege offenstehen wie Männern, besteht immer noch ein Missverhältnis zwischen den Geschlechtern. Das fängt bei der Gehaltsfrage an. Für jeden Dollar, den ein Mann 1970 in den USA verdiente, erhielt eine Frau in der gleichen Position nur 59 Cent. Dieses Verhältnis hat sich ein wenig zugunsten der Frauen verschoben, doch der Fortschritt ist langsam. 2010 erhielten Frauen immer noch nur 77 Cent pro Dollar Lohn ihrer männlichen Kollegen. Wie die Frauenrechtlerin Marlo Thomas 2011 ironisch anmerkte, 40 Jahre und 18 Cent, ein Dutzend Eier ist um das Zehnfache teurer geworden. Dieses Problem betrifft nicht nur die USA. In Europa beläuft sich der Vergleichswert auf 84 Cent, was auch nicht viel besser ist. Frauen werden nicht nur in finanzieller Hinsicht benachteiligt, sondern auch ihre Leistung wird, wie Studien belegen, häufig unterbewertet. Bei der Einschätzung der Leistung und des Entwicklungspotenzials von gleichqualifizierten Mitarbeitern werden Frauen sowohl von Männern als auch von anderen Frauen schlechter eingestuft. Du denkst, eine solche Unterschätzung müsse von Unwissenheit und Frauenfeindlichkeit zeugen und nimmst an, du als aufgeklärtes Individuum seist zu einer fairen Einschätzung fähig? Na, Untersuchungen liefern dazu einen überraschenden Befund. Je unvoreingenommener ein Bewertender zu sein glaubt, umso stärker neigt er dazu, Frauen zu unterschätzen. Diese Art des wohlwollenden Sexismus ist weitaus gefährlicher als die offensichtlich feindselige Variante, da die vermeintlich Unvoreingenommenen nicht ahnen, dass ihre Einstellung ihren weiblichen Kollegen schadet und sich daher nicht veranlasst sehen, ihre Überzeugungen zu überdenken. Auch im privaten Umfeld sind wir weit von einer Gleichstellung der Geschlechter entfernt. So herrscht in der Regel noch immer die Auffassung, dass Kindererziehung Aufgabe der Frauen sei. Auf die Frage, ob sie von ihrem Partner erwarten, dass er aus dem Arbeitsleben austritt, um sich um die gemeinsamen Kinder zu kümmern, antworteten 46% der in einer Umfrage befragten Männer mit "Ja". Bei den Frauen waren es im Vergleich nur 5%. Während die meisten Männer davon ausgehen, sowohl ein erfülltes Privatleben als auch eine erfolgreiche Karriere haben zu können, wird Frauen vermittelt, dass sie letztendlich einen Kompromiss zwischen Familie und Beruf werden finden müssen. Infolgedessen widmen sich Frauen weniger ihrer Karriere und treten aus dem Arbeitsleben aus, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Umfragen unter Alumni der Universität Yale und der Harvard Business School förderten zutage, dass 20 Jahre nach Studienabschluss nur die Hälfte der befragten Frauen Vollzeit beschäftigt waren. Bei den Männern indes waren es 90%. Angesichts des Massenexodus hochqualifizierter Frauen aus dem Arbeitsleben ist es kein Wunder, dass es ein geschlechterspezifisches Missverhältnis für Führungspositionen gibt. Blink Nummer 2. Es ist an der Zeit, Ungleichheit offen anzusprechen und gemeinsam daran zu arbeiten, sie zu beheben. Doch was können wir gegen diesen Missstand unternehmen? Zunächst einmal müssen wir offen über Genderfragen und die Benachteiligung von Frauen sprechen können, ohne dass man ihnen gleich Querulantentum oder Anspruch auf Sonderbehandlung unterstellt. Eine offene Diskussion schafft geschärftes Bewusstsein für vorhandene Probleme und ermutigt die Betroffenen, ihre Stimme zu erheben. Langfristig sollte das wiederum mehr Frauen zur Annahme von Führungsrollen ermutigen und Männer dazu anregen, zur Lösung des Ungleichheitsproblems beizutragen, indem sie Frauen auf dem Weg zu Führungspositionen unterstützen. Schon ein geschärftes Problembewusstsein kann kleine, aber entscheidende Veränderungen in Gang setzen, die helfen, gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn ein Professor zum Beispiel bemerkt, dass seine Studentinnen sich nur zögernd an Diskussionen beteiligen, während ihre männlichen Kommilitonen häufig schon vorpreschen, kann er anfangen, sie zu ermuntern und aktiv in die Diskussion einzubeziehen, um somit die Antwortchancen für beide Geschlechter anzugleichen. Frauen müssen zudem anfangen, sich gegenseitig mehr zu unterstützen. Leider ist das nicht immer der Fall, denn oft herrscht das sogenannte Bienenköniginnen-Syndrom. In der Vergangenheit konnte es immer nur eine Frau pro Unternehmen in dem stark männerdominierten Arbeitsumfeld bis in die Führungsebene schaffen. Einmal dort angekommen, fühlte sie sich von anderen Frauen bedroht und behinderte daher oftmals aktiv deren Aufstieg. Außerdem verunsichern sich nicht berufstätige Mütter und berufstätige Mütter gegenseitig im Hinblick auf ihre Karrieregestaltung und jagen einander ein schlechtes Gewissen ein, weshalb sich die beiden Gruppen unnötigerweise kritisieren und entmutigen. Die erste Offizierin, die der US-U-Boot-Flotte beitrat, stellte etwa fest, dass ihre männlichen Crewmitglieder ihr mit Respekt begegneten, während deren Gattinnen ihr deutliche Ablehnung entgegenbrachten. Der Kampf um die Gleichstellung der Geschlechter muss weitergehen. Von den Kompetenzen und Führungsfähigkeiten der Frauen kann die Gesellschaft als Ganzes profitieren, denn Gleichberechtigung erhöht die Zufriedenheit von allen involvierten Parteien, nicht nur der direkt Begünstigten. Blink Nummer 3. Mangelndes Selbstbewusstsein hindert Frauen am Aufstieg. Abgesehen von vielen externen Hindernissen, die Frauen das Arbeitsleben erschweren, müssen sie auch einen internen Kampf austragen, den mit ihren Selbstzweifeln. Sogar die kompetentesten Fachfrauen leiden oftmals am Hochstapler-Syndrom. Es beschreibt den Eindruck, die eigenen Fähigkeiten und der erreichte Erfolg seien nur Bluff, der bald entlarvt würde. Bei Frauen ist das Hochstapler-Syndrom tendenziell stärker ausgeprägt als bei Männern. Sie neigen generell dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Untersuchungen in vielen prestigeträchtigen Branchen wie der Medizin, dem Rechtswesen oder der Politik zeigen, dass Frauen ihre Qualifikationen und Erfolge schlechter einschätzen, als sie tatsächlich sind, während Männer genau umgekehrt verfahren und übermäßig selbstbewusst sind. Außerdem tendieren Männer dazu, ihren Erfolg als Resultat ihrer angeborenen Fähigkeiten zu sehen, während sie für ihr Scheitern externe Faktoren verantwortlich machen. Frauen dagegen schreiben ihren Erfolg meistens externen Faktoren zu, führen aber ihr Scheitern auf eigenes Unvermögen zurück. Diese verzerrte Selbstwahrnehmung verstärkt die Unsicherheit von Frauen und schadet oft der Karriere, denn es braucht Selbstbewusstsein, um sich beim Vorstellungsgespräch für eine Führungsposition entsprechend verkaufen oder sich einen Stuhl bei einer Sitzung der Geschäftsleitung sichern zu können. Selbstzweifel können auch dazu führen, dass Frauen auf große Karrierechancen verzichten, weil sie sich für unqualifiziert halten. In der heutigen Welt des raschen Wandels können wir aber nicht darauf warten, dass sich ein perfekt auf uns zugeschnittenes Jobangebot ergibt. Du musst lernen, die Initiative zu ergreifen, Möglichkeiten beim Schopf zu packen und sie an dein Lebenskonzept anzupassen. Kurz gefasst, du solltest dich richtig in deine Karriere reinhängen, anstatt beiseite zu treten und dich zurückzulehnen. Du kannst zwar kein Selbstbewusstsein erzwingen, aber mehr davon vortäuschen. Auch das kann helfen. Allein das Schauspiel und der Versuch, selbstbewusst zu wirken, können letztendlich authentisches Selbstbewusstsein hervorbringen. Auf der anderen Seite sollten wir Frauen, die nicht genug Selbstvertrauen besitzen, um gewisse Jobchancen zu ergreifen, ermutigen und unterstützen, selbstbewusster zu werden. Blink Nummer 4. Karrieren sind eher Klettergerüste als Leitern. Strebe nach oben, doch sei unterwegs flexibel. Das Konzept der Karriereleiter hat ausgedient. Menschen bewegen sich nicht mehr linear vom Eintrittsniveau bis in die Chefetage. Eine zutreffendere Allegorie ist heutzutage die eines Klettergerüsts, auf dem mehrere Wege nach oben führen. Das Bild des Klettergerüsts bietet Trost für alle, die wie Sheryl Sandberg am Anfang ihrer Karriere keinen spezifischen Plan für die Zeit nach dem Hochschulabschluss haben. Auf einem Klettergerüst brauchst du kein exaktes Ziel. Du kannst alle verfügbaren Routen ausprobieren, um herauszufinden, welche dich in die richtige Richtung führt. Hilfreich bei deinem Klettervorhaben ist es, dir ein langfristiges Ziel zu setzen, einen Traum, auf den du zusteuerst. Dieser Traum muss weder spezifisch noch realistisch sein, sondern sollte dir helfen zu entscheiden, welche Art von Arbeit dich interessiert. Die Autorin wollte beispielsweise einer bedeutsamen Arbeit nachgehen und machte dies zu der Richtschnur, an der sich ihre ganze Karriere orientierte. Bei der Wahl deiner Route auf dem Klettergerüst ist das allerwichtigste Kriterium Wachstumspotenzial. Sandberg grübelte damals über die Frage nach, ob sie die Stelle bei Google annehmen sollte, dessen Mission sie zwar zu 100% überzeugte, dass sie doch noch weitgehend unbekannt war. Googles damaliger CEO Eric Schmidt riet ihr darauf hin, dass sie sich ausschließlich um ihr persönliches Entwicklungspotenzial kümmern sollte, das in schnell wachsenden Firmen einfach am größten sei. Wenn man ihnen einen Platz in einem Raumschiff anbietet, fragen sie nicht nach dem genauen Sitz, steigen sie einfach ein. Sheryls Erfolg gab ihm recht. Google war dieses Raumschiff. Auch du solltest dir Teams, Projekte und Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial suchen. Setze dir neben dem langfristigen Ziel auch kurzfristige. Sheryl Sandberg schwört zum Beispiel auf 18-Monatspläne. Lege dabei deine beruflichen Ziele für die nächsten 18 Monate fest und füge in den Plan auch persönliche Lernambitionen ein. Stelle dir die Frage, in welcher Hinsicht kann ich mich verbessern? Welche Fähigkeiten möchte ich erlernen? Und du schlägst automatisch die nächste richtige Kletterroute ein. Blink Nummer 5. Frauen müssen vorsichtig auf dem Grat zwischen erfolgreich und beliebt navigieren. Selbst heute noch haben Geschlechterklischees großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung anderer. Von Männern erwarten wir Entscheidungsfreude und Ehrgeiz, von Frauen hingegen Feinfühligkeit und Gemeinschaftssinn. Eine Frau mit einer erfolgreichen Karriere widerspricht ihrem geschlechtsspezifischen Stereotyp. Sachkundige, ehrgeizige Männer werden positiv wahrgenommen und für ihren Erfolg geschätzt, ohne dass das ihrem Sympathiewert Abbruch täte. Gleichgeartete Frauen hingegen werden oft als aggressiv oder schlechte Teamplayer gesehen. Das ist ungerecht, zumal Beliebtheit unabdingbar für beruflichen Erfolg ist. Der Versuch, ihrer Geschlechterrolle zu entsprechen, wiederum ist der Karriere einer Frau häufig hinderlich, da er dazu führt, weniger Ehrgeiz zu zeigen und Karrieremöglichkeiten nur zaghaft zu ergreifen. Dies endet letztlich in einer »Wie du es auch machst, machst du es verkehrt« Dynamik. Nirgends wird das deutlicher als bei den Schwierigkeiten, die Frauen in Verhandlungen um Beförderungen und Gehaltserhöhungen begegnen. Solche Verhandlungen sind absolut notwendig für den Karriereaufstieg, doch eine Frau, die für sich selbst kämpft, erntet meist negative Reaktionen, sowohl von Seiten der Männer als auch von den Frauen. Forscher fanden einige Aspekte, die Frauen bei ihrem Manöver durch dieses Minenfeld helfen. Sie sollten versuchen, einen angemessenen femininen Eindruck zu erwecken, sprich nett sein und Gemeinschaftssinn beweisen. Das gelingt zum Beispiel, indem sie ihre Botschaft abmildern und eher im Namen einer Gruppe als nur für sich selbst sprechen. Unsere Abteilung hatte ein großartiges Jahr. Oder Frauen werden gewöhnlich schlechter bezahlt als Männer. In Verhandlungen müssen Frauen, wenn sie Gleichberechtigung erreichen wollen, leider auch den Verhandlungsakt an sich legitimisieren, indem sie zum Beispiel auf den branchenspezifischen Vergütungsmaßstab verweisen oder erwähnen, dass ein Höhergestellter, zum Beispiel ein Manager, die Verhandlung vorgeschlagen hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Notwendigkeit zu solcher Akrobatik in dem Maße abnimmt, in dem einflussreiche Frauen auch zur Norm werden. Blink Nummer 6. Authentisch, ehrlich und feinfühlig sind die Schlagworte für effektive Kommunikation. Authentische, ehrliche Kommunikation ist am Arbeitsplatz von großer Wichtigkeit. Sie stärkt Beziehungen, bietet die Möglichkeit, unkluge Entscheidungen in Frage zu stellen und hilft Menschen, heikle Themen anzusprechen. Doch viele Menschen, dabei insbesondere Frauen, fürchten, dass offenes Reden am Arbeitsplatz ein negatives Licht auf sie werfen oder sie übermäßig kritisch erscheinen lassen könnte. Daher beißen sie sich häufig auf die Zunge, wenn es eigentlich bitter nötig wäre, ihre Meinung zu äußern. Deshalb müssen Führungskräfte alles in ihrer Macht Stehende tun, um Authentizität zu fördern, indem sie ihre Mitarbeiter um ihr Feedback oder Vorschläge bitten, sowie öffentlich alle loben, die sich ehrlich aussprechen. Der Schlüssel zur effektiven Kommunikation in jedem Umfeld ist eine Kombination aus Authentizität und einer angemessenen Berücksichtigung der Gefühle anderer. Sei dafür am besten auf eine feinfühlige Art aufrichtig und nicht schonungslos ehrlich. Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Denn oft führt es dazu, dass wir beginnen, um den heißen Brei herumzureden in Form von undurchsichtigen Äußerungen wie: Obwohl ich größtes Vertrauen in Ihre analytischen Fähigkeiten habe, verunsichern mich diesmal die möglichen Nachteile Ihres Vorschlags. Wenn wir eigentlich meinen, ich bin anderer Meinung. Manchmal erweist sich Humor als ein effektives Mittel, um ein schwieriges Thema anzuschneiden. Einem Google-Manager zum Beispiel fiel es schwer, ein ehrliches Gespräch mit einer dem Anschein nach feindseligen Kollegin einzuleiten, bis er sich schließlich scherzhaft fragte: Warum hassen Sie mich? Selten gibt es in einer Situation eine absolute Wahrheit. Um wirkungsvoll kommunizieren zu können, musst du dich zunächst in dein Gegenüber hineinfühlen und die Dinge aus seiner Position heraus betrachten, was du auch laut tun kannst. Ich verstehe, dass sie verärgert sind, da sie wahrscheinlich glauben. Wenn du eine solche Aussage tätigst, bemühe dich darum, mit dem Personalpronomen Ich anzufangen und sie nicht als eine absolute Wahrheit darzustellen. Denn ich denke, wir sollten trifft viel eher auf offene Ohren als du irrst dich. Erstere Formulierung hilft, eine Diskussion anzustoßen, während letztere meistens zu einer Verhärtung der Fronten führt. Blink Nummer 7. Ziehe durch Leistung Mentoren an und baue eine natürliche, auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung zu ihnen auf. Heutzutage scheinen viele junge berufstätige Frauen geradezu davon besessen zu sein, einen Mentor zu finden, und das aus gutem Grund. Leitende Angestellte, die dich beraten und ihren Einfluss zu deinen Gunsten einsetzen, können dich unabhängig von deinem Geschlecht bei deiner Karriere enorm voranbringen. Leider erweist es sich für Frauen als viel schwieriger, solche Beziehungen aufzubauen. Ein Grund dafür ist, dass die meisten Unternehmensleiter Männer sind und ungern Frauen betreuen, da eine solche Zuwendung schnell missverstanden werden könnte. Ein weiterer Grund besteht darin, dass Frauen in nahezu jedem Seminar, Blogeintrag oder Artikel, der sich im vergangenen Jahrzehnt mit Karriereaufbau befasst hat, eingebläut wurde, sie müssten einen Mentor finden, um Höchstleistungen erbringen zu können, wohingegen Frauen in Wirklichkeit zunächst Höchstleistungen erbringen müssen, um einen Mentor überhaupt anzuziehen. Untersuchungen zeigen, dass Mentoren ihre Günstlinge aufgrund ihrer erbrachten Leistung und ihres abschätzbaren Potenzials aussuchen. Ein bittendes »Wollen Sie mein Mentor werden?« einem Fremden gegenüber wird da kaum die erhoffte Wirkung erzielen. Durch hervorragende Leistungen kannst du durchaus einen potenziellen Mentor auf dich aufmerksam machen, aber auch auf andere Art und Weise kannst du dir seine Aufmerksamkeit sichern. Indem du von Zeit zu Zeit spezifische, gut vorbereitete Fragen an einen Geschäftsführer richtest, kannst du eine anhaltende Beziehung zu ihm in Gang setzen. Sogar gelegentliche, kurze Unterhaltungen oder der Austausch von E-Mails kann die Grundlage für eine Beziehung liefern, die genauso vorteilhaft ist wie eine formelle Mentorenschaft. Schließlich zählt die Beziehung und der Grad des Engagements, nicht die Bezeichnung. Was auch immer du tust, vergiss nicht, dass die Beziehung zu deinem Mentor auf Gegenseitigkeit beruhen muss und dem Mentor nützliche Informationen sowie einen gewissen Stolz auf die Entwicklung seines Schützlings ermöglichen muss. Verschwende die Zeit und Expertise deines Mentors nicht, indem du ihn mit inhaltslosem Geschwätz oder Beschwerden belästigst. Schließlich solltest du auch in Erinnerung behalten, dass deine Kollegen ebenfalls wertvolle Mentoren sein können, denn sie verstehen deine Situation oftmals besser als irgendein Manager. Blink Nummer 8. Achte auf Gleichberechtigung auch in den eigenen vier Wänden und mache deinen Partner zu einem echten Partner. Damit Frauen, die Kinder haben, ihren Beruf erfolgreich mit der Erziehung vereinbaren können, brauchen sie einen Partner, der sie unterstützt und sich für Gleichstellung auch im privaten Bereich einsetzt. In einer 2007 erschienenen US-Studie wurden gut ausgebildete Frauen zu ihrem Austritt aus dem Arbeitsleben befragt. 60% von ihnen nannten ihren Mann und seine mangelnde Unterstützung bei der Kindererziehung und im Haushalt als einen wesentlichen Faktor, der zu ihrer Entscheidung führte. Wie also ist es um die Gleichberechtigung in den eigenen vier Wänden bestellt? Laut neuester Erhebungen im Haushalt, in denen beide Partner Vollzeit beschäftigt sind, verbringen Mütter immer noch 40% mehr Zeit mit der Kindererziehung und 30% mehr mit Haushaltsarbeiten. Das liegt allerdings nicht unbedingt am bösen Willen der Väter. Manchmal ist es die Mutter selbst, die dem Vater die Kindererziehung schwer macht, indem sie ihn kritisiert, wann immer er ihr dabei helfen möchte. Ach, so wechselt man doch keine Windel, lass mich da mal lieber ran. In der Konsequenz übernimmt der Vater dann immer weniger Pflichten und überlässt den Großteil der Arbeit der Mutter. Um Gleichstellung zu erreichen, müssen Mütter, die Väter als potenziell gleichermaßen fähige Erzieher betrachten lernen und ihnen mehr Verantwortung übertragen. Auch einige institutionelle Bestimmungen entmutigen Väter, ihre Rolle zu Hause auszubauen. Sowohl in den USA als auch Europa ist der rechtlich vorgeschriebene, von Unternehmen angebotene Mutterschaftsurlaub länger als der Vaterschaftsurlaub. Zudem werden Männer, die dem Rollenklischee widersprechen und ihrer Familie eine höhere Priorität als ihrer Karriere beimessen, in Hinblick auf Gehalt und Beförderungen stärker benachteiligt als Frauen. Gleichberechtigung im Privatbereich ermöglicht nicht nur Frauen, ihren Beruf auszuüben, sondern führt zu glücklicheren Beziehungen und macht Partner zu echten Partnern. Darüber hinaus fungieren Eltern so als Vorbild, an dem sich ihre Kinder später orientieren können. Daher lohnt es sich immer, einen ungleichen Status quo zu Hause zu hinterfragen, selbst wenn dadurch kurzfristig einige Konflikte entstehen. Blink Nummer 9. Bremse deine Karriere nicht wegen eines Kinderwunsches, sondern nutze die Zeit vor dem Mutterschaftsurlaub. Von klein auf wird Mädchen eingeredet, dass sie sich eines Tages zwischen einer erfolgreichen Karriere und Kindern entscheiden müssen. Falls du vorhast, eine Karriere und eine Familie aufzubauen, bist du sicher vertraut damit. Diese Einstellung ist nicht nur irreführend und entmutigend, sie hat auch einen weiteren hässlichen Nebeneffekt. Frauen schaden ihren eigenen Karrieren, indem sie präventiv Raum schaffen für den als unmöglich angesehenen Balanceakt zwischen Familie und Karriere. Stell dir eine ehrgeizige junge Rechtsanwältin vor, der von ihrem Arbeitgeber eine aufregende neue Position angeboten wird. Ein richtiger Karrieresprung. Da sie vorhat, in wenigen Jahren eine Familie zu gründen, fragt sie sich jedoch, ob sie die neue Verantwortung tatsächlich übernehmen kann. Schließlich wird die Kindererziehung viel Zeit erfordern. Nach langem Überlegen lehnt sie deshalb das Angebot ab. Anstatt, wie geplant, einen Karriereflug hinzulegen, wird diese Mutter schließlich feststellen müssen, dass ihre Karriere, die zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes schon viel weiter hätte sein können, nach ihrem Wiedereinstieg stagniert. Ihre Arbeit könnte ihr sogar so reizlos erscheinen, dass sie sich entschließt, ihren Beruf ganz aufzugeben. Jene Schritte, die sie eingeleitet hat, um ihren Beruf besser mit ihrer Familie vereinbaren zu können, würden schließlich ihre Karriere beenden. Die Jahre und Monate, die der Mutterschaft vorangehen, solltest du als wichtige Zeit so gut wie möglich nutzen. Bremse deine Karriere nur dann ab, wenn es unbedingt notwendig ist. Blink Nummer 10. Versuche nicht, alles perfekt zu machen, sondern konzentriere dich auf das Wesentliche. Der Mythos, perfekt sein zu müssen, ist einer der gefährlichsten Fallen, den Frauen ausgesetzt sind. Niemand kann alles privat und beruflich perfekt beherrschen, daher dreht sich im Leben vieles um Kompromisse. In einem stressigen beruflichen Umfeld tun Menschen oftmals alles, was ihr Unternehmen von ihnen verlangt, und dann plötzlich verlassen sie es wegen eines Burnouts. Das ergibt wenig Sinn. Setze Grenzen und erledige deinen Job im Rahmen deiner Möglichkeiten. Unternehmen und Führungskräfte sollten ihrerseits zu einer Arbeitskultur übergehen, die weniger an der persönlich im Büro verbrachten Zeit orientiert ist, sondern mehr Wert auf Ergebnisse legt. Druck wird auch zu Hause ausgeübt, wo Mütter sich der Erwartungshaltung gegenüber sehen, zunehmend mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu müssen. Dieses relativ neue Intensivbemutterungsphänomen flößt berufstätigen Frauen ein schlechtes Gewissen ein. Dabei zeigen Untersuchungen, dass die Kinderbetreuung durchaus von anderen übernommen werden kann, ohne dass dadurch die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt wird. Schuldmanagement kann für Mütter genauso wichtig sein wie Zeitmanagement. Als Faustregel gilt, konzentriere dich nicht auf die Dinge, die du nicht tust, sondern genieße und beende deine gegenwärtige Aufgabe. Weil niemand alles gleichzeitig tun kann, musst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und ihm höchste Priorität einräumen. Nimm dir zum Beispiel Zeit für die Tanzaufführung deines Sohnes, aber verschwende sie nicht damit, deine Wäsche perfekt zusammenzufalten. Strebe nicht nach Perfektion, sondern suche nach Lösungen, die sich auf lange Sicht bewähren und dir Genugtuung bereiten, sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Es gibt keinen perfekten Weg zu einem erfüllten Privatleben und einer erfolgreichen Karriere. Du musst den Weg finden, der für dich persönlich am besten geeignet ist. Das waren unsere Blinks zu Lean In von Sheryl Sandberg. Die Kernaussage dieses Buches ist: Trotz der gewaltigen Fortschritte, die die letzten Jahrzehnte in Hinblick auf die Gleichberechtigung der Geschlechter mit sich gebracht hat, nehmen weiterhin auffällig wenige Frauen Führungspositionen ein. Das liegt zum einen an externen Faktoren wie Geschlechterstereotypen, zum anderen am inneren Druck der Frauen, verursacht von mangelndem Selbstbewusstsein sowie den Ängsten, die mit der Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einhergehen. Wir müssen diese Probleme ansprechen und an ihrer Behebung arbeiten. Davon werden nicht nur die Frauen, sondern die Gesellschaft als Ganzes profitieren. Hat dich das inspiriert? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzuarbeiten, dass du viel aus ihnen mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns daher über Feedback, das du uns gerne an remember@blinkist.com schicken kannst, mit dem Betreff Lean In.